Gott, ich rauch guter Preis, wenn du kaufst, also frag, wenn du brauchst. Sie reden und reden, doch ist kein Problem. Was willst du erzählen? Geboren im Ghetto, ich steh vor dem Richter und spuck in sein Face. 100 Probleme mit Druck auf der Seele, du kennst FFM, hier gibt's Messer an Kehle. Muss Zeugen bestechen, mit Anwälten reden, leb anderes Leben. Vor Kalaschnikow, Koko, Nazi Rock, kenn mich aus, wo du groß im 8. Stock. Pack deine Fresse auf Beton. Und wenn du willst, bin ich dein Rücken. Deutsche Rapper müssen drücken. Frag den Neuner nicht ab, bitte. Und wenn ich will, da fallen Schüsse. Da fallen Schüsse. Jeder Bastard kann sich ficken. Wenn ich komme, musst du sitzen. Finger am Aufzug, um zu drücken. Und wenn ich will, da fallen Schüsse. Da fallen Schüsse. Steh vor dem Haus, hab die Kugel im Lauf. Und die Lichter gehen aus. Deiner Frau gib ich Faust, deine Kinder im Kofferraum steigen nicht aus. Bestes Bader, Cash kein Thema, zahl nicht, du siehst mein Baseballschläger. Zu viel Haze im Paper, war nie Opfer, ich werd zum Täter. Du kennst meine Linke, ich kenn meine Rechte. Hab dein Blut auf den Nikes, Kusi weiß, dass ich echt bin. Also renn, wenn du mich siehst. Komm nach FFM, nimm dein letztes Hemd. Danach schreib dein Testament und dein Tod wird festgestellt. Und wenn du willst, bin ich dein Rücken. Deutsche Rapper müssen drücken. Frag den Neuner nicht ab, bitte. Und wenn ich will, da fallen Schüsse. Da fallen Schüsse. Jeder Bastard kann sich ficken. Wenn ich komme, musst du sitzen. Finger am Aufzug, um zu drücken. Und wenn ich will, da fallen Schüsse. Da fallen Schüsse.
...97,5 MHz. Das ist Radio Lora.
Okay.
Hörkombinat Politik.
Es kombinieren Dominik Dussek und Elvira Isenring.
Heute 240.000 Megaliter auf den heißen Stein. Die WOTS recherchiert den Kampf ums Wasser in Frankreich.
Europa erwärmt sich schneller als viele andere Teile der Welt. Insgesamt steigen die Temperaturen rund doppelt so stark wie im globalen Durchschnitt. Das ist dem Klimawandeldienst des europäischen Erdbeobachtungsprogramms Copernicus zu entnehmen. Hitze-Hotspots werden zum Beispiel Spanien, Portugal und auch Teile von Frankreich sein. Frankreich bereitet sich nun offiziell auf eine Klimaerwärmung von 4 Grad bis Ende des Jahrhunderts vor. Christophe Béchu, Minister für den ökologischen Übergang und den territorialen Zusammenhalt, möchte die Risiken besser bewältigen können und plädiert dafür, sich auf das Schlimmste vorzubereiten. Er stützt sich bei seiner Empfehlung auf Daten des Weltklimarats, der von einem weltweiten Temperaturanstieg von durchschnittlich 3,2 Grad ausgeht. Weil sich in Frankreich die Erde schneller erwärmt, ist die 4 Grad Erwärmung also nicht ein Worst-Case-Szenario, sondern eine vernünftige Schätzung. Wie wird ein Frankreich mit plus 4 Grad aussehen? Das fragt sich die Zeitung Libération. Sie schreibt, das Land würde von viel intensiveren und häufigeren Extremereignissen heimgesucht werden als heute. Während des Sommers würde die Temperatur um durchschnittlich 5 Grad steigen, in manchen Regionen sogar um mehr als 6 Grad. Eine Wissenschaftlerin spricht von Spitzenwerten über 50 Grad über mehrere Tage. Die Trockenperioden würden sich verlängern. Die Dauer der Feuersaison wäre doppelt so lang und große Brände könnten den nördlichen Teil des Landes verwüsten. In den Mittelgebirgen bestünde die Gefahr, dass der Schnee verschwindet, ebenso wie die Gletscher in den Pyrenäen. Die Regenfälle dürften viel intensiver und plötzlicher ausfallen. Das wiederum erhöht natürlich die Gefahr von Überschwemmungen. Wie kann man sich an ein solches Szenario anpassen? Was kann man gegen Trockenheit und Wassermangel tun? Bereits das Jahr 2022 galt als Katastrophenjahr mit der vermutlich schlimmsten Dürre in Europa seit 500 Jahren. Im Moment regnet es auch in Frankreich recht viel, aber das grundsätzliche Problem der Trockenheit löst auch dieser Regen nicht, wie Béchu sagt. Und anfangs des Jahres sah es sowieso noch ganz anders aus. Viele Präfekturen verhängten im Frühling Beschränkungen für den Wasserverbrauch. Landwirte und Landwirtinnen sind verzweifelt. Viele geben auf. Im März reiste der Präsident Emmanuel Macron höchstpersönlich in die Hautes-Alpes, um vor der Kulisse eines Stausees über Wasser zu sprechen. Dieser Stausee wurde letzten Sommer Symbol für die Dürre. Dort sprach er darüber, dass die wissenschaftlichen Modelle voraussagen würden, dass der Wasserstand der Flüsse in Zukunft um 10-40% niedriger sein werde, 15-25% weniger Regen im Sommer fallen, der Grundwasserspiegel um 10-25% sinken und die Böden trockener werden. Dann stellte Macron einen Wasserplan vor. Viele kritisieren, er käme viel zu spät. Der Wasserplan enthält 53 Maßnahmen, um die Verschwendung zu verringern und das Wasser besser zu nutzen. Im Rahmen dieses Wasserplans lässt die Regierung auch Wassermegabecken bauen, um Großbauern im Sommer zu versorgen. Wasserreservoirs bauen klingt irgendwie nach einer guten Lösung, um gegen Dürre und Trockenheit gewappnet zu sein. Doch nicht alle finden diese Wasserspeicherbecken gut. Im März, fast zur gleichen Zeit wie Macrons Rede, jedoch im Westen des Landes, kam es zu gewaltsamen Auseinandersetzungen zwischen Polizei und UmweltschützerInnen. Bassin No Merci heißt die Initiative, die zum Protest gegen den Bau eines weiteren der insgesamt 16 lokal geplanten Becken aufgerufen hatte. Bei den Ausschreitungen wurden zahlreiche Menschen verletzt, etwa 200 Demonstrierende, zwei davon sehr schwer, über 50 Ordnungskräfte, Polizeiautos brannten. Über die Nutzung des Wassers wird also heftig gestritten und gekämpft. WOTS-Redaktorin Judith Kormann ist nach Frankreich gereist, um über den Wasserkonflikt zu recherchieren. Dominik hat mit ihr gesprochen.
Judith Kormann, du hast für die WOTS aus Frankreich berichtet, von einem Konflikt, wo sich's in Frankreich ums Wasser dreht. Bevor wir da jetzt zu den konkreten Sachen kommen, worum es da genau geht, nachdem ich den Artikel gelesen habe, scheint es sich mir bei diesem Streit um das Wasser, um diese Reservoirs in Frankreich, auch um einen Kampf zu halten zwischen Großbetrieben, landwirtschaftlichen und kleinen Bauern, ja, zwischen der Industrie und kleinen Landwirten. Kann man das so sagen oder ist das zu platt?
Ich würde sagen, es ist zumindest ein bisschen verkürzt und es ist eines der Argumente, dass die Gegner dieser Reservoirs auch immer vorbringen, dass sie sagen, es geht bei diesem Projekt darum, dass eigentlich hauptsächlich Großbetriebe, industrielle Großbetriebe, die Wasserversorgung im Sommer, dass die ihnen gesichert werden soll und dass die Kleinen quasi durch die Finger schauen. Was man auf jeden Fall sagen kann, ist, dass diese Reservoirs, die ja das Ziel haben, einen Teil der Landwirte im Sommer mit Wasser zu versorgen, also die Wasserversorgung für sie sicherzustellen, dass die direkt nur einem sehr kleinen Teil zugutekommen. Also in diesem Gebiet, in dem ich war, in dem ein Projekt von 16 Reservoirs entsteht, sind das laut den Trägern des Projekts ungefähr 5%. Und das heißt, diese können dann im Sommer, wenn das Wasser oft rar wird und es zu Einschränkungen kommen kann für die Landwirte, dass sie weniger künstlich bewässern dürfen, die können dann auf dieses gespeicherte Wasser, das im Winter entnommen wurde, zurückgreifen. Die Frage, welches Profil diese Betriebe haben, also vor allem die Größe, dazu geben die Trägerinnen des Projekts jetzt keine genauen Auskünfte. Deswegen kann man das auch nicht abschließend sagen. Was man sagen kann, bei einem dieser Reservoirs hat die französische Online-Zeitung Mediapart Recherchen dazu angestellt und ist dazu gekommen, dass es die Durchschnittsgröße, glaube ich, bei 147 Hektar ungefähr lag pro Betrieb. Das ist mehr als der Durchschnitt im Département de Sèvres, wo dieses Projekt in Westfrankreich stattfinden soll. Also es scheint auf jeden Fall was dran zu sein, dass es eher große Betriebe davon profitieren. Die Kriterien dazu, wie diese Betriebe angeschlossen werden an die Reservoirs, werden nicht von den Trägern direkt festgelegt. Also es gibt offiziell, spielt die Größe dabei keine Rolle. Und die Betreiberinnen des Projekts betonen auch, dass die Kriterien, nach denen ein Hof an ein Reservoir angeschlossen wird, dass die nicht von ihnen festgelegt wurden, dass das über eine unabhängige Stelle gelaufen ist und dass es dabei nicht darum gehe, gewisse Höfe auszuwählen, sondern darum, gewisse Pumpstationen zu ersetzen. Also die Landwirte pumpen im Sommer, wenn das Wasser oft knapp wird, aus den Flüssen und aus dem Grundwasser, um ihre Kulturen künstlich zu bewässern. Mit diesem Projekt soll nun eben ein Teil dieses Wassers im Winter entnommen werden. Und dabei, sagen sie, gehe es darum, aus jenen Pumpstationen das Wasser im Winter zu entnehmen, die den größten Impact auf die Umwelt hätten. Also um den Impact auf die Umwelt im Sommer stärker zu reduzieren. Und was auch eine Rolle spielt auf jeden Fall, ist die Nähe der Höfe zu den Reservoirs. Also natürlich wird dann nicht ein Hof an ein Reservoir angeschlossen, von dem er extrem weit entfernt ist. Und wovon man wahrscheinlich ausgehen kann, ist, dass es nicht vordergründig diese ganz kleinen Höfe oder kleine Gemüsebauern sein werden, die jetzt an diese Reservoirs angeschlossen werden. Schon deshalb, weil je nachdem, wo sie ihr Wasser entnehmen, das keinen enormen Einfluss auf die Umwelt haben dürfte. Genau, und ich glaube, das ist das, was manche kleinere Landwirtinnen kritisieren, wenn sie sagen, wir benötigen auch Wasser, jetzt soll hier ein teures Projekt umgesetzt werden, das letztlich vor allem diesen größeren Höfen hilft und nicht uns. Hinzu kommt dabei, dass in diesem Projektgebiet alle Landwirte, die ihre Kulturen künstlich bewässern und die auf ein gewisses Wasservolumen angewiesen sind, Mitglied dieser Genossenschaft, die das Projekt trägt, sein müssen. Und das heißt, sie müssen auch die Kosten für dieses Projekt mittragen. Sie zahlen ebenfalls dafür, dass diese Reservoirs entstehen, profitieren aber zumindest nicht direkt davon. Die Kosten sind für sie zwar weniger hoch als für die Höfe, die direkt angeschlossen werden, aber diejenigen, mit denen ich gesprochen habe, beklagen, dass auch sie künftig mehr zahlen müssen.
Ja, du hast gesagt, dass in Frankreich schon immer wieder zu Wasserknappheit kommt und dass das jetzt dieses Projekt dazu dient, da eine neue Lösung zu finden. Diese Notlage, diese Wasserknappheit, die es jetzt gibt, ist die sozusagen nur auf diese Klimaerwärmung, von der alle reden, jetzt zurückzuführen? Ist das was Neues oder gibt es da auch Altlasten in der Landwirtschaft in Frankreich, die das begünstigt haben?
Also eben, Frankreich ist ein sehr großes Land, ein sehr vielfältiges Land. Es kommt immer darauf an, von welcher Region man spricht. Hier dieses Projekt, das bezieht sich auf Westfrankreich, auf das Département de Sèvres. Es gibt aber auch ähnliche Projekte in den umliegenden Departements. Und was man da auf jeden Fall sagen kann, ist, dass das Wasser im Sommer seit Jahren immer wieder knapp wird. Also das ist jetzt nicht nur auf die Klimaerwärmung, man kann es sicher nicht nur auf die Klimaerwärmung zurückführen. Das liegt unter anderem an den Beschaffenheiten, auch an den geografischen Beschaffenheiten des Bodens unter anderem, also auch der Grundwasserspeicher, die nahe an der Oberfläche liegen und die sich schnell füllen bei Niederschlag, die aber auch schnell wieder erschöpft sind. Und was man natürlich auch sagen kann, ist, dass dort, wie auch in anderen Teilen Frankreichs, mit der Modernisierung der Landwirtschaft ab der Nachkriegszeit die künstliche Bewässerung stark ausgebaut wurde. Und diese intensive landwirtschaftliche Nutzung plus diese teilweise Entwässerung haben auch dazu beigetragen, dass der Boden mehr Schwierigkeiten hat, das Wasser zu speichern. Und es ist eine Region, also die auf jeden Fall schon seit Jahren, wenn nicht Jahrzehnten, zu den Gebieten zählt, wo der Wasserbedarf, sei es jetzt fürs Trinkwasser, für die Landwirtschaft und so weiter, chronisch die zur Verfügung stehenden Ressourcen übersteigt.
Ja, ich bringe gerne in den verschiedenen Podcast-Folgen die eine oder andere Zahl, die ich da entdecke. Du schreibst, dass in Frankreich bereits jetzt über 60% aller Departements den Wasserverbrauch einschränken müssen. Das klingt in meinen Ohren jetzt über 60% relativ dramatisch. Ist die Lage in Frankreich tatsächlich dramatisch?
Also was man dazu sagen muss, ist, dass diese Einschränkungen sehr unterschiedlich sein können. Das können recht geringe Einschränkungen sein oder dann auch größere, die wirklich die Landwirtschaft betreffen. In manchen Gemeinden ist es dann sogar so, dass das Trinkwasser, also dass in den Zisternenwagen versorgt werden müssen oder das Trinkwasser nur mehr aus den Flaschen kommt. Das heißt, da gibt es eine große Bandbreite und die Departements sind dann auch in unterschiedlichem Ausmaß betroffen. Frankreich hat im Sommer 2022 wirklich einen Rekordsommer erlebt, was die Trockenheit, was die Hitze betrifft. Und es wurde von einigen Experten auch als Vorbote für die kommenden Jahre und Jahrzehnte gesehen. Also es gab dann auch einen sehr regenarmen Winter, ich glaube über 30 Tage, an denen kein Tropfen Wasser fiel in gewissen Regionen. Und das alles hat dazu beigetragen, dass jetzt auch die Grundwasserspeicher nur spärlich gefüllt wurden. Und was man sagen kann ist, ich glaube, es sind jetzt über 60, zwischen 60 und 68 Prozent der Grundwasserspeicher, die unter dem monatlichen Normalmaß liegen nach wie vor. Ja, führt halt schon zu einer sehr kritischen Situation, auch wenn sie nicht so dramatisch ist wie im Jahr zuvor.
Etwas zu spät kommt auch das neue Tool aus dem Ministerium für den ökologischen Wandel mit dem Namen VIGIO. Zusammengesetzt aus der Abkürzung von Vigilance, Wachsamkeit, und O, Wasser. VIGIO ist über eine Webseite sowie über die App von Meteo France zugänglich und gehört zu den 53 Maßnahmen des Wasserplans, den Macron im März vorgestellt hatte. Die Informationsseite soll den Menschen in Dürreperioden helfen. Konkret kann man eine Adresse eingeben und sich über die dort geltenden Wasserbeschränkungen informieren. VIGIO unterscheidet 5 Alarmstufen und zeigt an, wo es verboten ist, den Garten zu bewässern, Swimmingpools zu füllen, das Auto zu waschen. Bei der höchsten Stufe ist selbst die Wasserentnahme für die Landwirtschaft ganz oder teilweise untersagt. Hält man sich nicht daran, kann einen das 1.500 € Buße kosten. Außerdem informiert das Tool über geeignete Maßnahmen zum Wassersparen. Wir verbrauchen 148 Liter Trinkwasser pro Tag pro Person, steht auf VIGIO, und liefert einen Überblick, wie viel Prozent Wasser wofür gebraucht werden. 39%, um sich zu waschen, 20%, um auf die Toilette zu gehen, Wäsche waschen und Geschirr spülen, 12% und 10%, 1% fürs Trinken. Es bietet Vorschläge, um den Wasserverbrauch auf individueller Ebene nebst den geltenden Restriktionen weiter einzuschränken. Laut dem Buch «Die unbewohnbare Erde» von David Wallace Wells spielt der Privatverbrauch eine untergeordnete Rolle. Schauen wir also auf die konkreten Zahlen. In Frankreich variieren diese je nach Einzugsgebiet stark. Durchschnittlich steht der Verbrauch von Trinkwasser jedoch bereits an zweiter Stelle und macht 26% aus, gefolgt von der Kühlung von Kraftwerken 12%, der Verbrauch für die Industrie 5%. Der weitaus größte Teil, 57%, wird von der Landwirtschaft verbraucht. Kommen wir also von der individuellen Ebene wieder zurück zur politischen, zu den großen Wasserprojekten und ihren Fürsprechern und Widersachern.
Du hast jetzt vorher schon erklärt, warum man in diesen Departements diese großen Reservoirs errichten will. Du hast auch schon ein bisschen so Argumente der Gegner angedeutet. Jetzt ist ja anscheinend so, was die Befürworter sagen, dass es ja eben unter anderem darum geht, dieses Problem auf eine umweltschonende Art und Weise zu bewältigen, eben indem man das Wasser im Winter entnimmt und nicht im Sommer, und dass dann dadurch im Sommer mehr Grundwasser im Boden ist, also auch für die Bauern, die jetzt nicht an die Reservoirs angeschlossen sind. Das klingt ja jetzt, wenn die das so sagen, nachvollziehbar. Ist da was dran oder unterschlagen die da was in ihrer Argumentation?
Grundsätzlich ist da was dran, ja, das sagen auch Expertinnen, die jetzt diesem Vorhaben kritisch gegenüberstehen, dass da was dran ist, dass es grundsätzlich weniger schädlich ist für die Umwelt, das Wasser im Winter zu entnehmen oder dann, wenn mehr davon vorhanden ist, das räumen auch kritische Expertinnen ein. Und es gibt auch das Beispiel im Nachbardepartement Vendée, wo vor 15 Jahren die ersten Reservoirs entstanden sind. Und da ist es anscheinend so, dass der Grundwasserspiegel auch im Sommer seitdem leicht gestiegen ist, auf jeden Fall. Also der Grundwasserspiegel selbst im Sommer gestiegen ist seitdem. Jetzt gibt es verschiedene Ansichten. Es gibt Expertinnen, die sagen, gut, die Situation war vorher durch die starke landwirtschaftliche Nutzung einfach katastrophal. Jetzt ist es ein bisschen besser. Das reicht nicht aus. Und die auch kritisieren, dass dieses System vielleicht nicht zu einem stärkeren Umdenken anregt, weil die Landwirte dann denken, okay, wir haben unser Wasser sicher, wir können es im Winter entnehmen, wir müssen nicht stärker auf Einsparungen, auf ein anderes Modell und so weiter setzen. Dann gibt es natürlich auch den Punkt, dass, und das betonen die Träger des Projekts, dass das gesamte Wasservolumen, das den Landwirten, die in der Region bewässern, zur Verfügung steht, also das vom Staat zur Verfügung gestellt wird, dass das mit den Reservoirs reduziert werden soll. Sie sollen grundsätzlich schon weniger entnehmen und die Hälfte von diesem gesamten Volumen im Winter. Und was eben ist, ist, dass es keine belastbaren Daten dafür gibt, welche langfristigen Folgen die Reservoirs auf das Grundwasservorkommen haben. Gegnerinnen kritisieren auch, dass es eben das Gleichgewicht, das Wassergleichgewicht auch durcheinander bringen würde und Einflüsse auf das Ökosystem, auf die Flüsse und so weiter haben würde.
Ja, das heißt, es gibt, wie ja bei vielen so Großprojekten, zumindest noch Unsicherheiten. Die Leute, die Organisationen, die gegen diese Reservoirs antreten, also die sagen, von diesen Reservoirs profitieren eigentlich die gleichen, die das Wasser schon seit Jahrzehnten zum Teil abgraben. Welche Strategien schlagen denn die Gegner vor? Was würden Sie denn machen, um dieses zweifellos vorhandene Problem zu bekämpfen?
Grundsätzlich fordern Sie ein anderes Landwirtschaftssystem, eben dass weniger die Agroindustrie bedient, sondern wirklich eine Landwirtschaft der Nähe, der kleinen Höfe, die in der Region ihre Produkte verkaufen, den Anbau von Kulturen, die weniger Wasser benötigen und die besser an die dortigen Bedingungen angebaut sind. Es gibt welche, die fordern, dass der Staat die Landwirte in diese Richtung begleiten sollte. Ein stärkerer Fokus auf die Agroforstwirtschaft, also auch um die natürlichen Wasserspeicher zu stärken. Und das ist ein Punkt, der auch von sehr vielen Expertinnen hervorgehoben wird, unabhängig davon, ob sie die Reservoirs als Teil der Lösung sehen oder nicht. Dass sie sagen, es wäre grundsätzlich dringend nötig, die natürlichen Wasserspeicher in dieser Region ganz massiv zu stärken. Das heißt, zum Teil durch die Rückwandlung von Anbauflächen in überschwemmbares Weideland, Grünland, auf denen man dann die Tiere draußen grasen lässt und das so nützt, durch das Pflanzen zahlreicher Bäume und Hecken, die als Wasserspeicher fungieren, und auch durch die Renaturierung der Flüsse, also die begradigt wurden, die wieder in ihre ursprüngliche Form zu bringen und alles Mögliche zu tun, damit das Wasser, das niederfällt in dieser Region, auch länger dort vorhanden bleibt oder länger in dem Milieu bleibt. Und sie argumentieren eben, dass das nicht nur für die Landwirte, die dann künstlich bewässern und schon gar nicht nur für jene, die an diese Reservoirs angeschlossen sind, sondern wirklich für alle Landwirte in der Region und auch für die Bürger, also die das Wasser, benötigen, dass es da dringend nötig wäre, das zu machen, weil die ja alle unter der zunehmenden Trockenheit leiden.
Weil du vorher gesagt hast, es wird so ein Umdenken in der Landwirtschaft gefordert. Heißt das, dass jetzt diese Großbetriebe, die vor allem das Wasser diesen Reservoirs bekämen, sind das Betriebe, die tendenziell eher große Monokulturen betreiben? Ich habe bei dir gelesen, es geht viel um Mais und so. Sind das sozusagen so endlose Maisfelder, wie man das aus Bildern in den USA vielleicht kennt?
Es ist sicher zum Teil was dran. Es ist auch ein bisschen eine Karikatur. Also es wird, wie gesagt, wieder von den Kritikern, dieser Maisanbau wird stark kritisiert. Und es ist so, dass dort zumindest in den letzten Jahren, Jahrzehnten viel Mais angebaut wurde, dass man jetzt noch viele Maisfelder sieht. Die Träger des Projekts weisen jetzt Zahlen vor, sie sagen, der Maisanbau ist stark zurückgegangen. Also der machte anscheinend 2007 machte noch 80% der bewässerten Anbauflächen in dem Projektgebiet aus. 2021 sollen es nur mehr um die 40% gewesen sein. Also das geht anscheinend stark zurück. Und laut ihren Zahlen ist es auch so, dass es, ich glaube, wenn ich es richtig im Kopf habe, soll ungefähr 22% des Wassers, das in den Reservoirs gespeichert wird, für den Maisanbau aufgewendet werden. Der Rest geht an verschiedene andere, Getreideanbau, Viehzucht und auch da zwischen Viehzüchtern, Getreide, oft sind das Betriebe, die beides machen, die Getreide anbauen, um dann ihre Tiere damit zu ernähren, scheint es eine Diversität zu geben, aber es ist auf jeden Fall ein Punkt.
Ja, was ich bei dir auch noch, mir fällt gerade auf, ich habe noch eine zweite Zahl aus deinem Artikel, nämlich 70% schreibst du, der Kosten für den Bau dieser Reservoirs trägt der französische Staat. Aber heißt denn das, wenn jetzt der Staat so viel Geld dazu einschießt, heißt das, die allgemeinen finanziell die Reservoirs und nachher profitieren in erster Linie diese Großbetriebe, die dann an das Reservoir angeschlossen sind? Und können die dann, machen die dann die Kontrolle selbst? Ist das geregelt? Oder schaut der Staat dann auch weiterhin nach Fertigstellung darauf, dass die Ideen, die er hat und die Vorgaben, die er hat, um auch die Landwirtschaft in eine gewisse Richtung zu lenken, dass die auch eingehalten werden?
Genau, also es gibt natürlich, es gibt Bedingungen. Es ist so, dass jedem Hof ein gewisses Wasservolumen zugeteilt ist. Also das wird ihnen vom Staat zugeteilt, das dürfen sie entnehmen. Sagen wir mal, das erste Reservat gleich 240.000, fast 240.000 Kubikmeter. Das wird dann auf 5 Höfe, je nachdem, aufgeteilt. Jeder hat sein Volumen, das darf dann verwendet werden. Dafür dürfen sie im Sommer nicht mehr aus dem Grundwasser pumpen zusätzlich. Das heißt, sie haben dann wirklich dieses Volumen, das da drin ist. Und es ist auch so, dass es ein Protokoll gibt. Es wurde im Jahr 2018 unterzeichnet unter verschiedenen Trägern, unter staatlichen Stellen, NGOs zum Teil damals noch und den Landwirten, Vertretern der Landwirtschaft, das festigt, dass der Zugang zu diesem Ressort an bestimmte Bedingungen geknüpft ist. Das heißt, jeder Landwirt, der dazu Zugang hat, und ich glaube sogar jeder Landwirt, der bewässert in dem Gebiet, muss bestimmte Auflagen erfüllen, also zugunsten des Ökosystems. Sie müssen zum Beispiel, also eine der Maßnahmen, die man auswählen kann, ist Hecken zu pflanzen. Man kann Pestizide reduzieren. Es gibt verschiedene, ja, konservierende Bodenbearbeitung. Also es gibt verschiedene Maßnahmen, die man wählen kann und Auflagen, die man erfüllen muss, um Zugang zu diesem Wasser zu haben. Jetzt Kritiker kritisieren, dass es eben viel zu wenig weit geht und dass gerade bei der Pestizidreduktion bisher wohl kaum etwas gemacht wurde.
Mir scheint, dass da in Frankreich es zumindest so ist, dass da relativ einschneidende Maßnahmen überlegt werden und diskutiert werden, heftig diskutiert werden, dass sozusagen also die Notlage ernst genommen wird und darum auch richtig gestritten wird. Das ist ein Eindruck, den ich jetzt von anderen Ländern, auch von der Schweiz zum Beispiel, nicht unbedingt habe. Da bleibt man eher gerne im Ungefähren und leistet schöne Bekenntnisse zu schönen Werten. Aber diesen Streit gibt es irgendwie nicht. Ist das Bewusstsein in Frankreich stark ausgeprägt, dass es hier um die Zukunft geht, dass es hier schnelle Maßnahmen braucht, um die Klimaerwärmung halbwegs in den Griff zu bekommen oder so weit unten zu halten, wie es nur geht?
Ja, also dieser Konflikt wird auf jeden Fall hart geführt. Das ist in Frankreich auch in anderen Konflikten so. Ich denke schon, dass es ein Bewusstsein gibt für die Probleme, die Klimaerhitzung mit sich bringt. Und ich glaube, dass da unter anderem auch der letzte Sommer sicher sehr einschneidend war. Und dass das auf jeden Fall die Dringlichkeit auch ins Bewusstsein gerückt hat. Die Regierung hat zum Beispiel auch einen Plan mit 53 Maßnahmen zum Wassersparen präsentiert. Also damit soll der Wasserverbrauch bis 2030 um 10% gesenkt werden. Das betrifft die Landwirtschaft. Unter anderem auch sollen eben Kulturen angebaut werden, die weniger Wasser brauchen. Es sollen Lecks in den Trinkwasserleitungen, was ein großes Problem ist, sollen behoben werden. Ende Sommer soll jetzt auch ein großer Plan zur Umweltpolitik, Klimaschutzpolitik vorgestellt werden. Also es ist immer wieder Thema. Der Präsident macht es auch immer wieder zum Thema. Es gab vor einiger Zeit auch so einen Klimarat, der den Bürger eingesetzt wurde, um Maßnahmen vorzuschlagen, wie man die Umwelt schützen soll, aber zugleich auch, dass verträglich gemacht werden soll, also mit den Bedürfnissen der Bürger und wie das leistbar werden soll, quasi für tragbar werden soll für die Bürger. Allerdings wurde danach kritisiert, da wurden Maßnahmen ausgearbeitet, dass diese von der Regierung stark verwässert wurden. Also es wird immer wieder kritisiert, auch dass tatsächlich doch zu wenig gemacht wird, dass Frankreich nicht da ist, was auf jeden Fall sein sollte. Aber das Thema ist auf jeden Fall in der öffentlichen Debatte ist es präsent.
Nichts ist weniger natürlich als der Zugang zur Ressource Wasser und die gesellschaftliche Form ihrer Aneignung, schreibt Le Monde Diplomatique in einem Artikel über hydrologische Gerechtigkeit. Der Artikel enthält auch eine Grafik mit allen zwischenstaatlichen und innerstaatlichen Wasserkonflikten weltweit seit 2020. Es sind sehr, sehr viele. Die Proteste gegen die Megabassins in Frankreich sind ebenfalls verzeichnet. Kann sein, dass die UmweltschützerInnen recht haben und die ökologischen Folgen der Megabassins desaströs sind. Trotzdem kann es auch sein, dass Umstellungen im Anbau und Renaturalisierungsmaßnahmen nicht ausreichen würden, um alle Menschen zu versorgen. Genau darum muss es aber zwingend gehen. Wasser ist höchst ungerecht verteilt, von Land zu Land, von Region zu Region, aber auch innerhalb der Bevölkerung. Wie man auch in Frankreich sieht, geht es nicht nur um Wasser